heutigen Folge geht es um Datenmanagement. Wie man Daten sammelt, wie man sie strukturiert und nutzbar macht. Daten von Kunden, vom Service und von den Geräten selbst. Denn wir reden vom Datenmanagement für einen der größten Hausgerätehersteller der Welt, BSH. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von NICE. NICE revolutioniert den Kundenservice mit CX One, seiner KI-gestützten CX-Interaktionsmanagement-Plattform. Von Forrester und Gartner als weltweit führend anerkannt, ermöglicht CX One Unternehmen, alle Kundeninteraktionen über eine einzige, ganzheitliche Plattform zu führen und zu optimieren. Mit CX One können Unternehmen intelligente Self-Service-Lösungen anbieten, interne CX-Prozesse transparent gestalten, Echtzeitanalysen für fundierte Entscheidungen nutzen, Robotic Process Automation für höchste Effizienz einsetzen. CX One befähigt Service-Mitarbeiter, in jedem Kundenkontakt schnell und kompetent die richtige Lösung zu finden. Die nahtlose Integration aller Touchpoints und die flexible Cloud-Architektur gewährleisten kontinuierliche Verbesserung und Skalierbarkeit. Entdecke, wie NICE das Kundenservice-Erlebnis auf ein neues Level heben kann. Besuche www.nice.com/de für mehr Informationen. Wissen ist Macht. Für Wissen braucht man Informationen. Die meisten Unternehmen verlassen sich da auf ihre internen Systeme. Prozessdaten. Manchmal fragen sie auch ihren Vertrieb oder den Customer Service und ziemlich viele fragen ihre Kunden. Dank Internet of Things gibt es auch Daten, die von den Produkten selbst gesendet werden. Wer hat sie nicht gesehen? Die Werbung, bei der der Kühlschrank erkennt, dass er sich leert und deshalb schon mal vorsorglich Milch nachordert. Sehr schön auch der Gedanke an eine erzürnte Waschmaschine, die sich darüber aufregt, dass die Buntwäsche und Weißwäsche wieder zusammen in der Trommel gelandet sind. Hausgeräte sind bislang überwiegend stumme Zeugen des Konsumentenverhaltens, aber die Welt ist dabei, sich zu verändern und immer mehr dieser Daten fließen an die Hersteller zurück. Für Datenanalysten zeichnen sich paradiesische Zustände ab. Kundenfeedback verknüpft mit Kundenverhaltensdaten aus den Geräten und internen Prozessdaten. Daraus kann man ganz wichtige und vor allem auch bessere Informationen für den Innovationsprozess, für den Service und natürlich für die Marketingprozesse ableiten, wenn diese Daten eben auch verfügbar sind. Aber das ist mit zunehmender Menge an Daten immer aufwendiger sicherzustellen. Ohne eine geeignete Datenarchitektur und ein systematisches Vorgehen beim Datensammeln und Aufbereiten geht es nicht. Mein heutiger Gast hat die Herausforderung angenommen und mit seinem Team für BSH, dem früheren Bosch Siemens Hausgeräte, diese Datenarchitekturen und Prozesse entwickelt und weltweit ausgerollt. Denn Rainer Jersch ist Vice President für B2C Data Analytics XM und Marketing Solutions. Tauche jetzt mit uns ein in den Datenmaschinenraum von BSH und erfahre, wie er zu dem wurde, was er heute ist. Hallo Rainer, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, freut mich, bei dir zu sein.
Im ersten Teil haben wir uns ja mit der Customer Journey und deren Orchestrierung beschäftigt. Und eins wurde dann auch klar im Gespräch, je länger wir geredet haben, umso klarer wurde, dass du sowas überhaupt nur auf die Beine stellen kannst, wenn du die nötigen Datenarchitekturen hast und die Datenstrukturen entsprechend vorbereitet sind. Und genau dieses Thema wollen wir jetzt nochmal etwas weiter vertiefen. Das Schöne ist, dass man sich eure Produkte ja sehr gut vorstellen kann. Und diese Geräte generieren ja selbst auch Nutzungs- und Konsumentendaten, also eine Waschmaschine, ein Herd, ein intelligentes Kochsystem wie der Cookit. Daten gibt's also eigentlich genug und es ist alles ganz schön komplex. Um da nicht komplett in den Wald zu geraten, sollte man vielleicht aber zunächst mal damit anfangen, wie solche Daten vernetzt erhoben und genutzt werden können. Und dann sind wir bei den Begriffen IoT und vernetzte Hausgeräte. Was versteht man denn konkret eigentlich unter dem Internet of Things?
Ich glaube, da gibt es viele Definitionen, Peter. Ich würde es für mich so definieren, das sind vernetzte Geräte, die kein Computer im Eigentlichen sind, also kein Personalcomputer oder Server, sondern alles andere an elektrischen Geräten, was mit dem Internet verbunden ist.
Und wie unterscheiden die sich von smarten Geräten?
Auch das knifflig und breit. Ich würde es jetzt mal vor allem auf den Bereich Smart Home beziehen. Das heißt, das sind dann vernetzte Geräte, die im Wohnraum genutzt werden und die den Alltag durch Vernetzung und Automatisierung einfacher, bequemer und effizienter machen.
Bei neuen Geräten werbt ihr ja ganz offensiv auch damit und ihr habt da ja auch ein breites Angebot. Aber diese Nutzungsdaten sind ja nicht nur bei den Geräten der neuesten Generation angefallen, sondern die fallen ja bei Geräten ganz grundlegend an. Seit wann beschäftigt sich denn BSH intensiv mit dem Thema Gerätenutzungsdaten und Kundendaten als Einheit?
Das war so 2014, 2015. Ich glaube, 2015 haben wir das erste Mal so richtig so ein Vier-Phasen-Modell definiert. Die App-Nutzung, technische Nutzungsdaten, aggregierte Nutzungsdaten und als vierte Phase Nutzungsdaten mit Personenbezug, wenn explizit zugestimmt.
Lest ihr dann zum Beispiel im Service sowas wie einen Fehlerspeicher aus, was ja Automobilhändler auch machen, oder? Und wird das irgendwie dann auch zentral abgelegt oder wie habt ihr das gemacht in der Vergangenheit?
Das tun wir eigentlich im Prinzip schon lange. Das kam nicht erst mit der Vernetzung. Das heißt, auch vorher schon, wenn der Kundendiensttechniker bei dir zu Hause war mit Laptop, hat er schon einen Fehlerspeicher am Gerät entsprechend ausgelesen, hat auch da schon mal die Firmware eines Gerätes geupdatet zum Beispiel. Das Ganze geht mittlerweile vor Ort auch mit dem Tablet, aber mittlerweile über die vernetzten Geräte auch aus der Ferne. Also sogenannte Remote-Techniker können sich auch dann wieder, wenn du dem zustimmst, natürlich als Besitzer, als Kunde und wenn das Gerät das unterstützt, sich auf der Ferne draufschalten und das auslesen.
Werden solche Daten dann systematisch auch im Qualitätsmanagement genutzt? Das heißt also, gibt es dann Qualitätsreviews auf Basis dieser Daten? Macht das auch euer Team oder findet das woanders statt?
Nicht unser Team, sondern dafür gibt es dann entsprechend technische Spezialisten im Kundendienst und im zentralen Qualitätsmanagement. Auch das aber im Prinzip nichts Neues, nur dass es halt einfacher geworden ist, diese Daten einzusammeln. In der Vergangenheit musste das halt händisch zusammengesammelt werden, aber auch da hat man schon Fehlercodes, Beschreibungen und ähnliche gesammelt, um gewisse Patterns erkennen zu können zum Beispiel.
Jetzt hat man natürlich einen großen Bestand an Altgeräten und ich finde das den Begriff der Slow Moving Consumer Goods für Hausgeräte finde ich so schön. Wie slow moven die denn? Wie lang ist denn so die typische Lebensdauer eines dieser Geräte, die ihr anbietet?
Ja, also in unserer Journey, diese Nutzungsphase, die dauert natürlich in der Regel zahlreiche Jahre. Ich sag's mal so, wir garantieren als BSH mindestens 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit für alle großen Geräte. Natürlich laufen die meisten Geräte trotzdem noch deutlich länger. Allerdings kann es natürlich vorher auch schon zu einem Besitzerwechsel kommen. Ne? Wenn du umziehst, wenn du sagst, du brauchst jetzt irgendwie, die Familie wächst, du brauchst einen größeren Kühlschrank oder ähnliches.
Eine neue Küche.
Genau, eine neue Küche. Der Lebenszyklus des Gerätes findet nicht unbedingt beim selben Nutzer im selben Haushalt statt.
Aber zum Beispiel so ein schöner Anlass, ich baue mir mal eine neue Küche ein, was ich auch kürzlich gemacht habe, eröffnet dann ja genau die Möglichkeit, sich mit Geräten auszustatten, die dann auch mit dem Internet vernetzt sind und eben genau diese erweiterten Schnittstellen zum Konsumenten haben. Wie kann man sich denn bei neuen Geräten, also jetzt vergessen wir mal so die Vor-IoT-Generation, wie kann man sich das denn bei den neuen Geräten vorstellen, wie die sich vernetzen mit BSH oder untereinander? Gibt es unterschiedliche Vernetzungsstufen auch vielleicht?
Stufen weniger. Es gibt verschiedene Use-Case-Kategorien dann natürlich. Auf die würde ich gleich kommen. Aber wenn du jetzt ein neues Gerät zu Hause hast und anschließt, dann ist eigentlich das erste das sogenannte Pairing. Das heißt, du bindest dein vernetztes Gerät ins Wi-Fi ein und koppelst das mit deinem entsprechenden Kunden-Account, mit deiner Registrierung in der Home Connect App. Und sobald du das dann gemacht hast und dein Gerät oder deine Geräte online sind, dann gibt es die verschiedensten Use-Case-Kategorien, die du als Nutzer durch die Vernetzung hast. Das würde wahrscheinlich eine eigene Sendung füllen, aber mal angefangen bei Benachrichtigungen, wenn die Waschmaschine fertig ist, ne? Oder dass du etwas remote startest, vor allem in Kombination mit hoher Verfügbarkeit erneuerbarer Energien, wann der Geschirrspüler, wann der Trockner laufen soll. Es gibt dann so Fälle wie die Kamera im Kühlschrank, wenn du im Supermarkt stehst, beim letzten Öffnen und Schließen der Tür wurde ein Bild gemacht und du kannst gucken, ist das und das noch da oder nicht. Es gibt intelligente Geräte wie den Learning Dishwasher, an den du per App Feedback geben kannst, ist alles richtig trocken oder doch nächstes Mal noch länger, weil du viel Plastik benutzt, das vielleicht ein bisschen länger braucht. Es gibt einen Bräunungssensor mit Gerichtserkennung im Ofen seit neuestem, ne? Das, wo du dann einmal sagen kannst, magst du die Pizza, den Kuchen, die Lasagne lieber kross oder lieber ein bisschen heller? Und dann schaltet der sich entsprechend automatisch aus und gibt dir Bescheid. Partnerintegration wie If This Then That, wenn du Dinge automatisieren möchtest oder klassisch Alexa dann für Voice Assistance, ne, um Einstellungen an die Geräte zu geben, um Informationen abzufragen, aber auch sowas wie mach die Ofenklappe auf. Ne? Ich bin jetzt persönlich auch nicht der Typ, beide Hände voll mit dem großen Truthahn, aber den Case gibt es. Und ja, nicht zuletzt auch die komplette Smart-Cooking-Welt mit Rezepten, mit Anweisungen, wo du direkt aus dem Rezept von der App die Einstellung dann an die Geräte übertragen kannst. Da höre ich jetzt erstmal auf.
Ja, aber ich finde, dadurch wird es einfach auch plastisch und spürbar. Ich fand jetzt auch interessant, dass du ganz unterschiedliche Gerätegattungen vorgestellt hast. Kann man sagen, es gibt bestimmte Gattungen, da ist eher mehr vernetzt oder da gibt es eben mehr Austausch. Also der Kühlschrank ist bei uns das da oder ist es ist doch eher der Herd oder ist es die Spülmaschine oder sagt man, das ist eigentlich mehr oder weniger vergleichbar, auf einem vergleichbaren Niveau bei fast all diesen Geräten.
Also es gibt einen Star, einen Ausreißer nach oben, das ist der Cookit. Der Food Processor, weil der natürlich dir den größten Mehrwert bietet, wenn du ihn wirklich vernetzt hast, über die App entsprechend auf die Rezepte-Community zugreifst und ähnliches. Dahinter, vor allem bei den großen Geräten, verteilt es sich einigermaßen gleichmäßig, beziehungsweise ist auch immer so ein bisschen bedingt, wann kam was raus und wie viele Geräte sind da von überhaupt schon da draußen.
Ja, und das eine ist natürlich, das Gerät kann das theoretisch, das andere Problem ist, wer schaltet es denn dann tatsächlich ins WLAN? Oder wer nutzt dann diese zusätzlichen? Viele Menschen haben ja schon einen Ofen und sind mit Ober- und Unterhitze überfordert. Wie geht ihr denn vor, damit möglichst viele eurer Kunden, wenn das Gerät das schon kann, dann tatsächlich auch so ein Gerät nutzen, als vernetztes Gerät nutzen? Schafft ihr da Anreize? Habt ihr da bestimmte Trainings?
Also natürlich messen wir erstmal intern den Vernetzungsgrad, also sowohl den Anteil Vernetzbarer an allen verkauften Geräten als auch dann die Vernetzten unter den Vernetzbaren draußen im Feld. Aber zu deiner Frage, ne, wie bekommt man die Leute dazu? In der Regel wissen die Kunden ja eigentlich, was sie kaufen oder gekauft haben. Für viele war das ein ganz konkreter Mehrwert, warum sie diese Kaufentscheidung so getroffen haben. Darüber hinaus machen wir aber trotzdem auch noch spezialisierte Kommunikation nach dem Kauf. Das ist dann auch wieder Bereich Journey Management, ne? Wie kannst du über E-Mail-Marketing zum Beispiel oder auch, wenn dann doch die App zumindest schon mal registriert ist, aber nur das Gerät noch nicht verknüpft, auch über die App entsprechend kommunizieren, Tipps geben und die Leute dazu anleiten und anweisen.
Und wenn ihr praktisch jetzt die Kundenbefragungen noch mit berücksichtigt, was sehen denn eure Endkunden als den größten Vorteil der Vernetzung? Weil ich es halt kann? Oder sehen die schon tatsächlich einen echten Benefit da drin?
Definitiv echten Benefit. Es gab gerade kürzlich wieder eine Befragung und der große Mehrwert ist eigentlich dieser Gesamtbereich Convenience. Das heißt, es macht mir Dinge einfacher. Wie das für den Einzelnen dann genau aussieht, habe ich vorhin so ein bisschen mit den Use Cases erläutert. Für den einen ist es die Alexa-Steuerung, für den anderen ist es, dass die Waschmaschine aus dem Keller sagt, dass sie fertig ist, für den anderen, dass die Kochergebnisse deutlich besser gelingen. Viele, viele Szenarien.
Wie hoch schätzt du denn, dass der Anteil dann tatsächlich auch ans Netz genommener Geräte so in 5 bis 10 Jahren sein wird?
Konkrete Zahl kann ich da nicht nennen, aber man kann durchaus einen sehr starken Anstieg schon beobachten und ich glaube, das wird auch da so weitergehen.
Ja, weil man gewöhnt sich ja auch sehr viel mehr dran. Je mehr Menschen Alexa nutzen, umso mehr wollen sie es ja mit irgendwas verbinden.
Richtig.
Sieht man da auch Unterschiede in den Ländern? Also ich bin ja immer der Meinung, dass die Deutschen da jetzt nicht wirklich der Vorreiter sind und dass zum Beispiel Südeuropäer da normalerweise bei Innovationen sehr viel offener sind. Ich weiß aber nicht, ob ihr das auch beobachtet bei euren Geräten.
Es lassen sich Dinge beobachten. So genau wollen wir die Erkenntnisse da auch nicht teilen. Aber natürlich hast du da definitiv die auch kulturellen Unterschiede. Auch schon zwischen Ländern, die recht nah beieinander liegen. Aber auch wenn man dann über die Regionen hinweg Europa, Nordamerika, Asien betrachtet, da fallen schon Unterschiede auf.
Jetzt haben wir diese ganzen Daten gesammelt. Und du hast... Wenn du das jetzt noch kombinierst mit Personendaten, hast du ein ganz anderes Niveau der Möglichkeit, Konsumentendaten zu analysieren. Zum Beispiel die Information zu haben aus der Waschmaschine mit Modell X, hat der Nutzer Peter wieder zu viel Wäsche reingelegt, weil der nur einmal in der Woche einfach wäscht. Wenn du das befragen würdest, hättest du zum Beispiel, da kommt ja immer, wie häufig waschen sie in ihrer Familie und solche Geschichten. Das sind ja alles Befragungsdaten. Ihr wisst es ja auf Basis der konkreten Nutzung dieses Gebietes. Euch ist das bewusst, dass ihr da die Chance haben, und du hast mir im Vorgespräch ja auch erzählt, dass ihr versucht, solche Daten dann wirklich auch nutzbar zu machen, damit man eben noch sehr viel tiefer analysieren kann, als man es in der Vergangenheit konnte. Wenn es da ist, wäre ja auch schade, wenn nicht, weil das kommt ja letztendlich sowohl der Qualität als auch dann der Produktentwicklung zugute. Es ist aber jetzt keine Aufgabe, die man ganz schnell umsetzt, weil eben dann doch ganz unterschiedliche Datenströme da sind. Bei BSH habt ihr das, wie du sagtest, in mehreren Stufen entwickelt. Was war denn da so die erste Stufe? Ich nehme an, es waren wohl wahrscheinlich eher so die Usability-Tests, weil die App ist ja so das Erste, was dann eingeführt wurde zum Gerät.
Genau, also die App-Nutzung war tatsächlich der erste Schritt, einfach weil das Verfügbarmachen der Hausgeräte-Nutzungsdaten auch etwas länger gedauert hat und das App-Tracking recht früh verfügbar war, beziehungsweise von Anfang an im App-Design natürlich mit berücksichtigt wurde.
Ich habe mal die Usability-Labore bei BSH gesehen, und ihr habt ja dann wahrscheinlich nicht nur eines, sondern also in München hatte ich das gesehen, das war halt einfach ein großer Raum, wo es vor allem auch um die Haptik der Geräte und um die Bedienung dieser Geräte ging. Und das Usability-Test ist ja eigentlich was, dazu brauche ich jetzt nicht unbedingt so ein Labor, aber finden solche Usability-Tests dann auch in diesem Usability-Labor von BSH statt oder macht ihr das remote?
Sowohl als auch, also in frühen Phasen kannst du sowas natürlich gut als Person in Person machen. Da hat sich ein bisschen was verändert, auch durch die Corona-Pandemie während der Lockdowns, wo man für solche Dinge eh ins Digitale ausweichen musste, ne? Und wo es dann mittlerweile auch Tools gibt, dass du zum Beispiel zumindest für App, auch für Webseiten per Video sowas entsprechend erprobst.
Und wenn du jetzt dir die Anwendergruppen anschaust, nicht jeder... Stimmt das Vorurteil, dass die App-Nutzung stark vom Alter abhängt, oder stimmt es nicht? Das hat man zum Beispiel beim Online-Banking ja immer gesagt, was auch mittlerweile überhaupt nicht stimmt.
Das hat ja nicht wirklich direkt mit der App-Nutzung zu tun, sondern mit der Gesamtnutzung der vernetzbaren Features, ne? Das heißt, wenn du das wirkliche Potenzial deines vernetzten Hausgerätes nutzen möchtest, dann kommst du um die App ja kaum drum rum. Das heißt, du musst dann die App nutzen, und das über alle Altersbereiche hinweg, sage ich jetzt mal. Wenn du nicht daran interessiert bist, sondern einfach nur möchtest, dass deine Waschmaschine die Wäsche wäscht und fertig, dann brauchst du auch kein vernetztes Gerät.
App-Nutzung mehr Männer als Frauen, weil Technik dann doch eher Männer sind. Nutzung des Gerätes mehr Frauen als Männer, weil Männer gar nicht so gern waschen.
Ich würde es vielleicht sogar umgekehrt betrachten. Im Prinzip ist dieser technische Aspekt und auch dieser Spieltrieb, den das weckt, vielleicht eher ein Faktor, mehr Männer in den Bereich der Haushaltsthemen mit reinzubringen. Ich glaube, mir wäre nicht bewusst, dass wir das so schon mal angeschaut haben, aber vielleicht ist genau das der Funke, der in manchen Haushalten dazu führt, dass der Anteil des Mannes im Haushalt an der Haushaltsarbeit etwas zunimmt.
Das wenn wir einen Beitrag zur Hypothesen geleiteter Forschung damit leisten konnten, freut mich das ja ganz besonders.
Ganz genau.
Wenn solche Daten erfasst werden, dann will man ja auch sicherstellen, dass die genutzt werden. Und zwar gibt es, aus meiner Sicht, gibt es eben zwei große Bereiche, Qualitätsmanagement und Innovationsprozess, wo du solche Nutzungsdaten und auch das Ausreizen der Möglichkeit dieser Geräte über die Apps ja relativ gut einbringen kannst. Inwiefern hat sich zum Beispiel jetzt mal im Qualitätsmanagement der Prozess verändert, seit es die Möglichkeit gibt, eben auch App zu nutzen und über die App weitere Funktionalitäten in den Geräten aufzurufen? Oder ist der Prozess gleich geblieben?
Ich glaube, er hat sich erweitert. Also im Wesentlichen wurde da auch davor schon viel gemacht und gerade über die Reparaturen, über den Kundendienst natürlich einiges zusammengetragen. Und auch hier im Qualitätsmanagement sind wir jetzt noch nicht in der personalisierten Welt, ne, sondern noch rein in der Produktsicht. Das heißt, im Qualitätsmanagement interessiert es jetzt nicht, ob das der Peter dahinter ist oder der Rainer oder jemand anders. Und das Einzige ist, mit jetzt zunehmenden technischen Möglichkeiten, die wir auch haben, was wir an Daten einsammeln, gibt es einfach noch mal mehr Informationen, mit denen das Qualitätsmanagement arbeiten kann. Die Prozesse sind aber im Wesentlichen die gleichen, die man bisher auch schon verfolgen musste.
Und der andere große Bereich, der Innovationsprozess, da ist ja das eigentlich Neue, dass ich jetzt nicht nur an die physische Einheit einer Waschmaschine, Spülmaschine oder eines Herdes denken darf, sondern eigentlich auch an zusätzliche Services oder Cloud-Based-Anwendungen. Beim Cookit ist es, wie du vorhin ja schon geschildert hattest, ganz augenfällig. Aber ich meine, auch solche Zusatzservices können ja entwickelt werden oder entstehen rund um diese klassischen Hausgeräte. Im Produktinnovationsprozess ist das immer noch in derselben Ingenieursgruppe, die die Geräte konstruiert? Oder gibt es da einen eigenständigen Innovationsprozess, der sich gerade mit diesem vernetzten Aspekt des Produktangebotes beschäftigt?
Sowohl als auch. Auch der Innovationsprozess, würde ich sagen, geht über verschiedenste Ebenen, vom rein technischen Bereich bis hin zur Marktforschung zum Beispiel, ne? Und auch dort gibt es Leute, die entsprechend mit solchen Daten arbeiten. Zur Verifikation zum Beispiel, ne? Welche Programme werden denn wirklich genutzt? Welche Funktionen der Geräte werden wirklich genutzt? Ist auch manchmal ganz spannend, dass idealerweise betrachtest du das nicht isoliert, sondern dann wirklich mit Daten aus der Marktforschung, aus der Haushaltserprobung zusammen. Und da kommen manchmal ganz andere Dinge raus, wenn Leute angeben, sie nutzen das und das, aber in Wirklichkeit sieht man dann, stimmt ja gar nicht, sie nutzen es ja ganz anders, ne? Und das musst du dann entsprechend zusammenführen, aber auch entsprechend interpretieren. Und dann Richtung so wirklich des Produktmanagements, Innovation, Richtung Produkte, bringt die Vernetzung jetzt natürlich auch Möglichkeiten mit, das komplette Ecosystem mitzudenken. Ne? Also sowas wie Replenishment-Funktionen, dass dir der Geschirrspüler Bescheid gibt, wenn du neue Geschirrspüler-Tabs brauchst und die eventuell auch gleich mit einem Klick einer Bestätigung kaufen kannst. Datenbasierte Geschäftsmodelle. Wir haben da erste Erprobungen mit Partnern in verschiedenen Ländern. Im Laufe 2024 wird vielleicht sogar ein erstes eigenes kommen. Dazu kann ich aber noch nicht so viel verraten. Und dann gibt es halt so Dienstleistungen wie Garantieverlängerung, Wartungsverträge, Geräteabos, die auch ohne Vernetzung funktionieren, die mit Vernetzung aber nochmal deutlich einfacher gestaltbar sind.
Mir ist jetzt angesichts der ganzen Komplexität um eine ordinäre Waschmaschine und Spülmaschine ganz schwindlig geworden und angesichts der unterschiedlichen, diese Datenmengen, die ihr da auch generieren könnt. Jetzt würde ich abschließend doch nochmal gerne auf eines deiner wichtigsten Aufgabenfelder in deiner Arbeit mit dem Team auch zurückkommen, nämlich diese Daten in einer vernünftigen Architektur so aufzubereiten, dass das auch im gesamten BSH-Konzern genutzt werden kann. Also zum einen gibt es ganz viele Daten, zum anderen gibt es die in riesiger Menge. Wie habt ihr denn euer Datenmanagement an diese Anforderungen über die Jahre jetzt angepasst?
Du hast ja angesprochen, die wird schwindelig. Ja, das Thema ist riesig und komplex. Die große Herausforderung besteht natürlich in erster Linie erstmal darin, die Komplexität zu managen und sie nach vorne hin zu vereinfachen. Stichwort Simplicity, sowohl Richtung unserer internen Anwender, aber auch zum Konsumenten hin. Ne? Also das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn dir eben bei der Benutzung des Geschirrspülers und der App eben nicht schwindelig wird, sondern eigentlich alles sehr einfach und logisch und nutzungsfreundlich funktioniert. In Richtung Datenmanagement, auch das ist natürlich etwas, was erstmal auf den ersten Blick große Komplexität mit sich bringen könnte. Wichtig für uns war da von vornherein ein übergreifendes Zielbild zu haben, gewisse Architekturprinzipien zu etablieren, sowas wie Integration, Flexibilität, Geschwindigkeit, aber auch Trust im Sinne von Security im Privacy, dass sowas von Anfang an mitgedacht und auch von allen Stakeholdern entsprechend mit betrachtet wird.
Auf welchen Ebenen strukturiert ihr dann diese Daten, wenn ihr sie praktisch wieder aggregiert oder aufeinander aufbaut?
Von unserem Architekturbild da unterscheiden wir zwischen verschiedenen Ebenen, wie erstmal den Touchpoints, das heißt, welche Touchpoints betrachten wir überhaupt, was sind überhaupt potenzielle Datenquellen oder auch Ausgangskanäle für Marketing, für Personalisierung, Journey Orchestration, ähnliches. Es gibt einen sogenannten Engagement Layer, das heißt, klassisch die Dimension Sales, Service, Marketing, sowie eben mittlerweile auch Connectivity plus übergreifende Privacy. Das heißt, du musst natürlich über alle Prozesse, über alle Arten von Interaktionen, Transaktionen, ein sauberes Privacy-Management Richtung Consent und was darf ich mit wessen Daten wo eigentlich tun, wer darf worauf zugreifen und ähnliches, das entsprechend managen. Und dann gibt es da drunter sowas wie operatives Datenmanagement, klassisch Stammdaten, 360-Grad-Profil auf den Kunden und darunter liegen dann nochmal ein analytisches Datenmanagement Richtung wirklich dann Big Data, wo wir dann wirklich über die Datenmassen sprechen und wo man dann über entsprechende Aggregationsfunktionen die Daten entsprechend nutzbar machen kann. All das natürlich sehr eng miteinander verzahnt.
Klar, logisch. Die Frage ist jetzt für mich auch noch, KI könnte ja an ganz unterschiedlichen Stellen eine Rolle spielen bei dieser Aufgabe. Das könnte helfen, Daten zu bereinigen, es könnte helfen, Daten nochmal zu strukturieren, in neue Formen zu bringen oder es könnte auch in der Analytik helfen. Welche Rolle spielt denn KI heute bei euch in diesem Bereich des Datenmanagements?
Ich glaube, wir sind momentan nutzen wir KI sehr stark für die klassischen Anwendungsfälle wie Sentimentanalyse, Labeling, ne, der Reviews, der Feedbacks und ähnlichem. Ich habe ein paar Beispiele genannt für Intelligenz im Gerät, wie den Bräunungssensor, auch zum Beispiel über die Bilderkennung, was du überhaupt noch im Kühlschrank hast, der intelligente Geschirrspüler und ähnliches. Da wird in nächster Zeit noch eine Menge mehr kommen. Mit anderen Themen, gerade so Richtung Segmentierung, Zielgruppenbildung, auch Content-Generierung, experimentieren wir gerade.
Abschließend würden mich jetzt noch zwei Dinge interessieren. Ihr bohrt aus meiner Sicht ja bereits ihr bohrt einerseits schon sehr tief in einem, aber auch andererseits wirklich dicken Brett. Das heißt, du hast schon ein ganz gutes Gefühl davon, wie weit man die Vision von einem umfassenden Kundenwissen realisieren kann. Wo stoßen wir denn in der Praxis dann doch letztendlich an die Grenze des Sinnvollen? Machbaren.
Also ich glaube, die trotz der ganzen Daten ist die Detailtiefe noch nicht da, wo sie sein sollte. Die nimmt zu, aber mittlerweile gibt es nach wie vor viele Fragestellungen, mit denen wir aus der Organisation konfrontiert werden, wo wir einfach sagen müssen, können wir nicht beantworten. Fehlt leider die Datenbasis zu. Das Zweite ist, dass auch das Volumen gleichzeitig die Anzahl Messages, die so ein vernetztes Gerät schickt, das Datenvolumen, das dadurch erzeugt wird, das steigt alles exponentiell an und muss gemanagt werden. Das heißt auch dafür, ne, das ist jetzt kein sexy Thema, aber du brauchst auch dafür Ressourcen, Kappas, um das zu managen, zu strukturieren und diese schiere Masse an Daten wirklich im Griff halten zu können.
Wenn man sich jetzt als Unternehmen vornimmt, ich möchte in diese Richtung wieder reiner marschieren, welchen Bereich unterschätzt man gewöhnlich in einer relativ frühen Phase, wo man die Ressourcen gar nicht ausreichend eingeplant hat? Was hast du daraus gelernt?
Ich finde, die Themen, über die wir gesprochen werden, ne, sind natürlich auch so ein bisschen der Traum eines jeden Techies. Was aber wirklich nach wie vor bei allem der wesentliche Faktor ist, ist der Faktor Mensch in drei Dimensionen. Du brauchst von Anfang an Menschen, die Bock drauf haben, diese Dinge zu gestalten, voranzutreiben. Du brauchst Menschen mit den richtigen Skills für die Umsetzung und du brauchst auch von oben aus dem Top-Management Menschen, die Raum geben, die enablen und die gleichzeitig eben auch Raum für Experimente schaffen, die Leute machen lassen. Und wenn Dinge zusammenkommen, würde ich sagen, dann kann was Geiles bei rauskommen.
Ganz herzlichen Dank, lieber Rainer.
Sehr gern.
Das war Rainer Jersch, Vice President für B2C Data Analytics, XM und Marketing Solutions bei BSH. Wenn du mehr von Rainer und BSH erfahren willst, kannst du dir auch noch die Folge zur Customer Journey Orchestration anhören, die wir zu Jahresanfang ausgestrahlt haben. Wenn du Fragen hast oder Feedback geben möchtest, schreibe mir einfach eine E-Mail an pirna@cx-talks.com. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn du CX Talks noch nicht abonniert hast, ist das jetzt ein prima Moment. Du kannst auch gerne eine positive Beurteilung bei den Podcast-Providern abgeben. Das hilft mir und dem Podcast sehr. Und wir beide hören uns dann spätestens in 14 Tagen wieder bei einer neuen Folge. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.